Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Jedes Menschenleben hinterlässt Spuren, Spuren des Segens oder des Verderbens. Auch in der Bibel finden wir diese Spuren. Hier sind es Spuren mit seelsorgerlichen und prophetischen Komponenten. Im Leben Davids, dem Mann nach dem Herzen Gottes, sehen wir in ausgeprägter Weise beides, was Gott gebraucht, um prophetisch auf das Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu hinzuweisen. Norbert Lied zeigt auf, dass diese Spuren bis ins Königreich Jesu Christi, ins tausendjährige Reich führen. Hören Sie heute aus dem Buch Spuren im Leben Davids von Norbert Lied die 14. und damit letzte Folge. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 13. Wahre und falsche Freunde. Alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber. Da sagte der König zu dem Gathiter Ittai: Warum willst auch du mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Aber Ittai antwortete dem König und sagte: So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, wahrlich an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. 2. Samuel 15, die Verse 18 bis 21. Einleitung. So wie David im Kidrontal in Ittai einen echten Verbündeten hatte, so hat Israel heute auf seinem letzten Weg zur Trübsal hin nur einen wirklichen Verbündeten auf dieser Erde, und das ist die Gemeinde Jesu. Doch nach der Entrückung der Gemeinde wird Israel dann praktisch ohne jede Unterstützung sein. Umso mehr sollten wir heute als wahre Christen, gedrängt vom Heiligen Geist, in geistlicher Art und Weise unser Bekenntnis zu Israel aufrechterhalten und mit Wort und Tat zu diesem Volk stehen. Ittai, ein Bild für die Gemeinde Jesu. Im Gathiter Ittai haben wir ein wunderschönes Vorbild dafür, wie die Gemeinde zu Israel stehen soll, weil aus diesem Volk der Gesalbte Gottes kam und wiederkommt. Es gibt mehrere Gründe, um Ittai als ein Bild für die Gemeinde Jesu zu sehen. Ittai war ein Fremder, Vers 19, der zu David gekommen war und sich nun zu ihm zählte. Er ließ sich sozusagen in Davids Gefolge einverleiben. Die Gemeinde ist heilsgeschichtlich gesehen auch ein Fremder. Sie wurde durch den Juden Jesus Christus, der im Blick auf sich und sein Werk auf Golgatha sagte: Das Heil kommt aus den Juden, Johannes 4, Vers 22, dem edlen Ölbaum Israel einverleibt, Römer 11. Wir haben durch das Heil, das Jesus uns erwarb, Teil an den Segnungen und Verheißungen Abrahams. Der Name Ittai bedeutet Jahwe mit mir. Hat nicht jedes Glied am Leibe Jesu durch Israel bzw. durch den Juden Jesus dieses Gott mit mir erfahren? Die Glieder der Gemeinde Jesu waren einst ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und als Fremdlinge Ittais, ohne Hoffnung und lebten ohne Gott. Epheser 2, die Verse 11 und 12. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Vers 13. In ihm ist Gott mit uns. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Vers 19. Wir gehören sozusagen zum Gefolge Israels. Und wenn Gott für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Römer 8, Vers 31. Darum sollten wir die Haltung Ittais einnehmen und zum Hause Davids stehen. Ittai nahm David gegenüber die gleiche Haltung ein, die einst auch Ruth Naemi gegenüber einnahm. Als Naemi ihre Schwiegertochter Ruth, die auch eine Fremde war, in die Heimat zurückschicken wollte, da antwortete diese: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth 1, Vers 16. Von Ittai heißt es: Aber Ittai antwortete dem König und sagte: So wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. 2. Samuel 15, Vers 21. Für uns bedeutet dies ganz praktisch, dass wir das tun, was der Herr durch den Propheten Jesaja gebietet. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Jesaja 40, die Verse 1 und 2. Vom Kidrontal zum Ölberg. Wenn es in Bezug auf den Auszug Davids aus Jerusalem heißt, es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, 2. Samuel 15, Vers 32, dann ist das zwar ein nicht perfektes, aber doch wunderschönes Bild für die Entrückung und die himmlische Herrlichkeit. Der Gipfel war nach Vers 30 der Ölberg. Vom Ölberg aus ist Jesus nach seinem Leidensweg durch das Kidrontal, Garten Gethsemane, seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung triumphal gen Himmel gefahren. Und von dort wird er wiederkommen. Apostelgeschichte 1,11, Sacharja 14, Vers 4. Er ist zum Gipfel des Sieges gelangt. Offenbarung 12, die Verse 9 und 10. Bildlich gesprochen, auf dem Gipfel berührte der Himmel die Erde. Bald wird die bluterkaufte Gemeinde ebenfalls in den Himmel entrückt werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. In der Herrlichkeit wirft man sich vor Gott nieder und betet ihn an. Das sehen wir bei den 24 Ältesten in Offenbarung 4, Vers 9 und den folgenden Versen, die die Gemeinde Jesu repräsentieren. Wer konnte mit David ziehen? Ittai, der wie oben dargelegt ein Bild für die Gemeinde ist. Auch über ihr steht durch Jesus Christus das Gott mit uns. Eine große Schar von Menschen, die sich zu David hielten. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr, der König, entscheidet, siehe, wir sind deine Knechte. 2. Samuel 15, Vers 15. Wir sehen in dieser großen Schar ein Bild der Gemeinde, die aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen entrückt wird. Davids Kriegsvolk. Dann ging der König über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. 2. Samuel 15, Vers 23. Das Kriegsvolk ist ein Bild für die überwindende Gemeinde, die den guten Kampf des Glaubens kämpft. Alle, die von Herzen und mit Bestimmtheit sagen konnten, siehe, wir sind deine Knechte, zogen mit David auf den Gipfel, auf dem man sich vor Gott niederwirft. Entrückung. Wer konnte nicht mit David ziehen? Huschai. Es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Akiter Huschai entgegen mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht, o König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. 2. Samuel 15, die Verse 32 bis 34. Warum konnte Huschai nicht mit David ziehen? Das hatte vier verschiedene Gründe und dementsprechend ist er auch ein Bild mit verschiedenen Facetten. Erstens, Huschai konnte nicht mit David gehen, weil er zu spät kam. Er kam erst, als David bereits auf dem Gipfel war. Das erinnert uns an die törichten Jungfrauen, die erst kamen, als die Tür schon verschlossen war. Vergleichen Sie dazu Matthäus 25, Vers 1 und die folgenden. Zweitens, Huschai konnte nicht mit David gehen, weil er den alttestamentlich Gläubigen bzw. den Gläubigen, der durch Werke gerecht werden will, darstellt. Drittens, Huschai konnte nicht mit David gehen, weil er einen zerrissenen Leibrock trug und Erde auf seinem Haupt hatte. Das ist ein Bild für die Werke der Gerechtigkeit ohne erlösendes Blut. Das Neue Testament lehrt deutlich, dass man durch gute Werke ohne die erlösende Kraft des Blutes Jesu nicht gerettet werden kann. Huschai ist damit ein Bild für all die vielen Menschen, die wohl kirchlich religiös sind und sich mehr oder weniger in guten Werken üben, denen aber das Zeugnis des Heiligen Geistes fehlt, dass sie Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Davids Worte an Huschai lassen uns erschaudern. Wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. 2. Samuel 15, Vers 33. Die Brautgemeinde ist die Freude des Bräutigams. Sie ist durch sein Blut erkauft. Und der Bräutigam freut sich auf den Tag der Hochzeit, auf den Tag der Vereinigung. Die religiösen Menschen aber, die nicht zu seiner Brautgemeinde gehören, sind ihm eine Last. Denn er hat auch für sie gelitten, ist auch für sie gestorben, hat auch für sie das Heil zur Vergebung vollbracht. Doch sie haben es, wie die fünf törichten Jungfrauen, nicht wirklich persönlich angenommen. Sie sind ihm eine Last, weil sein Werk auf Golgatha, das er für sie erarbeitet hat, in ihrem Herzen wirkungslos blieb. Viertens. Huschai konnte nicht mitziehen, denn er wurde von David nach Jerusalem zurückgeschickt. Dort sollte er im Herrschaftsbereich Absaloms den Priestern Zadok und Abjatar und damit letztlich ihm David dienen. 2. Samuel 15, Vers 35. Huschai ist deshalb für mich auch ein Bild derer, die durch die große Trübsal hindurch gerettet werden. Das sind Menschen, die sich im antichristlichen Reich zu Israel halten, Offenbarung 12, und deshalb später ins tausendjährige Friedensreich Jesu auf Erden eingehen werden. Huschai musste in Jerusalem bleiben, als Absalom einzog. Dennoch wird er Freund Davids genannt, Vers 37. So wird es in der großen Trübsal Menschen geben, die sich bekehren und sich in dieser äußerst schwierigen Zeit zu Jesus halten. Die Priester Zadok und Abjatar konnten ebenfalls nicht mit David ziehen. 2. Samuel 15, die Verse 35 und 36. Sie könnten ein Bild für den jüdischen Überrest in der großen Trübsal sein, der sich nach dem Messias ausstreckt und seinen Glauben an ihn bekundet. Auch Nebenfrauen des Königs blieben zurück. Der König ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. 2. Samuel 15, Vers 16. Diese Frauen waren von Rechts wegen nicht seine richtigen Ehefrauen, sondern eben Nebenfrauen. Sie stellen meines Erachtens Menschen dar, die aus anderen Religionen kommen, sich irgendwie an dem Namen Jesu halten oder sich in gewissem Maß sogar an ihm orientieren. Im Buddhismus hat Jesus neben vielen anderen Göttern einen hohen Stellenwert. Und der Islam sieht in Jesus einen großen Propheten. Dennoch gehören Anhänger dieser und anderer Religionen nicht wirklich zu ihm, denn sie sind nicht wie eine echte Braut, die zu ihrem Bräutigam gehört, nicht wie eine Ehefrau, die zu ihrem Ehemann gehört. Sie sind nicht in einer innigen, treuen Liebe mit ihm verbunden. Sie sind nicht sein, und darum werden sie zurückbleiben. Wer mit Jesus sympathisiert, aber nicht wirklich sein ist, wird nicht mit ihm gehen können, wenn er kommt, um seine Brautgemeinde in den Himmel zu holen. Das sagt die Bibel deutlich. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. 1. Korinther 15, Vers 23. Was muss ein Mensch tun, um entrückt zu werden? Als erstes muss er sich für Jesus entscheiden, sich bewusst auf seine Seite stellen und sich ihm in allem unterordnen. Das heißt mit anderen Worten, er muss sich ihm zu eigen machen und wie die Knechte des Königs in 2. Samuel 15, Vers 15 sagen, ganz wie mein Herr, der König, entscheidet, siehe, wir sind deine Knechte. Wenn man bedenkt, dass es von der Masse des Volkes heißt, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom, 2. Samuel 15, Vers 13, dann ist es umso erstaunlicher und erfreulicher, dass es andererseits eine Schar von Männern gab, die die Kraft aufbrachte, sich von der Masse zu lösen. Sie stellten sich ganz bewusst und öffentlich mit Wort und Tat auf die Seite Davids. Das zeigt sehr anschaulich, worum es bei einer Bekehrung zu Jesus Christus geht. Auch Abigail illustriert wunderschön, was es heißt, sich Jesus bedingungslos zu übergeben. Als die Knechte Davids zu ihr kamen und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. 1. Samuel 25, Vers 40. Da wurde sie sogleich aktiv. Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel und ihre 5 Mägde folgten ihr. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Vers 41 und 42. Abigail hörte durch Davids Knechte die Botschaft, stand auf, beugte sich nieder und entschied sich. Vers 41. Wer zu Jesus kommen will, muss sich innerlich aufmachen, sich beugen, Buße tun und sich willentlich für ihn entscheiden. Was Abigail tat, das tat sie eilends und ganz. Vers 42. Die Zeit ist nahe, in der Jesus seine wahren Gefolgsleute heimholt. Die Königsherrschaft. Nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. 2. Samuel 7, die Verse 8 bis 13. In 2. Samuel 7 bestätigt der Herr, dass er selbst David berief, um über seinem Volk König zu sein, und dass auch er es war, der seine Herrschaft beglaubigte und befestigte. In 2. Samuel 8 werden die siegreichen Feldzüge Davids beschrieben. Er siegte über 7 Völker, nämlich über die Philister, Moabiter, den aramäischen König von Zoba Hadad-Eser, die Aramäer von Damaskus, die Ammoniter, Amalekiter und Edomiter. Wir lesen auch, wie der König Toi von Hamat seinen Sohn Joram, König David, entgegensandte, um ihn zu beglückwünschen und reich zu beschenken, die Verse 9 bis 10. Zudem wird in diesem Kapitel geschildert, wie David seine Feinde unterwarf und was das für die Betroffenen bedeutete, zum Beispiel für die Philister. Es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. 2. Samuel 8, Vers 1. Gott half ihm überall, wo er hinzog. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. 2. Samuel 8, Vers 15. Zudem verhieß Gott König David, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. 2. Samuel 7, Vers 16. In den triumphalen Siegen Davids über seine 7 Feinde können wir ein prophetisches Schattenbild für den Sieg und Triumph Jesu Christi und sein künftiges Königreich sehen. Der Herr wird bei seiner Wiederkunft an 7 verschiedenen Orten in Erscheinung treten und seine Feinde besiegen. In Harmagedon, Offenbarung Kapitel 16, Vers 16 und die folgenden und Kapitel 19, Vers 11 und die folgenden. In Jerusalem, Sacharja 12, auf dem Ölberg, Sacharja 14, in Edom, Bozra, Jesaja 63, Vers 1 und die folgenden. In Teman, Paran, Habakuk 3, Vers 3, ebenso 5. Mose 33, Vers 2. In Ägypten, Jesaja 19, Vers 1 und die folgenden. Auf den Bergen Israels gegen Gog aus Magog und dessen Verbündete, Hesekiel 38 und 39. Es wird unübersehbar sein, der Sieg ist des Herrn. Denn dann wird Gott seinem Sohn alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen und Jesus wird als Richter und König mit eisernem Zepter über sie herrschen und seinem Volk Recht und Gerechtigkeit verschaffen. Die Völker werden ihm entgegengehen, ihm Ehre erweisen und seinen Namen hoch erheben. Offenbarung 19, Vers 11 und Vers 15. Dann ist die Zeit gekommen, von der es heißt, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Jesaja 2, Vers 3. Dann wird der Jubelschall erklingen, der Herr ist König, Es zittern die Völker, er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde, groß ist der Herr in Zion, und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren, heilig ist er. Und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Psalm 99, die Verse 1 bis 5. Die Herrschaft Jesu Christi im tausendjährigen Reich wird auch zur Folge haben, dass die Kreatur zur Ruhe kommen wird. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Jesaja 65, Vers 25. Dann wird der Herr in Recht und Gerechtigkeit über sein Volk regieren. Unter der Königsherrschaft Jesu Christi, dem Messias Israels, wird der verheißene und heiß ersehnte Frieden auf Erden einkehren. Lob der Treue Gottes. Aber der Herr wollte das Haus Davids nicht verderben, um des Bundes willen, den er mit David gemacht hatte, und weil er ihm verheißen hatte, dass er ihm und seinen Söhnen alle Zeit eine Leuchte geben werde. 2. Chroniker 21, Vers 7. Dies versprach Gott zu einer Zeit, als Israel von dem gottlosen König Joram beherrscht wurde. Joram hatte Athalia geheiratet, die Tochter Isabels und Ahabs. Die beiden Frauen gehören zu den schlimmsten der ganzen Geschichte Israels. Eine nicht minder bösartige Isabel kommt später auch in der Offenbarung vor. Offenbarung 2, Vers 20. Joram tat, was böse war in den Augen des Herrn, heißt es in 2. Könige 3, Vers 2. Und trotz allem machte der Herr diese Aussage. Weshalb tat er das? Er tat es im Blick auf den kommenden Messias Jesus Christus. Seine Verheißungen müssen sich erfüllen, allen Widerständen zum Trotz. Die ewige Leuchte, die Gott David versprach, ist Jesus. Als er kam, sprach er, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Schon als der Engel Gabriel Maria die Geburt Jesu ankündigte, erklärte er Maria, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Lukas 1, Vers 32 und 33. Später schreibt Paulus an Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. Und auf der letzten Seite der Bibel heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Offenbarung 22, Vers 16. Am Ende seines Lebens macht David unter anderem folgende Aussagen über die Treue Gottes. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. 2. Samuel 22, Vers 31. David hatte schwere Zeiten durchgemacht, sehr schwere Zeiten. Er war verfolgt worden, hatte sogar bei den Feinden Unterschlupf suchen müssen. Später fiel er selbst in schwere Sünde. Und familiär war manches schiefgegangen. Er hatte Söhne durch den Tod verloren. Einmal hatte das Volk ihn steinigen wollen. Er war von Gott gezüchtigt worden und es war ihm auch verwehrt worden, das Haus Gottes, den Tempel, zu bauen. Wir können uns vorstellen, dass David angesichts alles dessen die Absichten Gottes nicht immer verstand. Doch am Ende seines Lebens konnte er singen, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Er durfte rückblickend feststellen, dass Gott nie einen Fehler machte, dass er immer beste Absichten hatte und sogar krumme Wege gebrauchte, um zum Ziel zu führen. Gott ist heute derselbe Gott. Er führt uns auf den Spuren Davids und anderen biblischen Gestalten, damit wir daraus Zuversicht schöpfen und dem Herrn vertrauen. Das Wort des Herrn ist geläutert. 2. Samuel 22, Vers 31. Ist das nicht eine herrliche und befreiende Feststellung? Gott ist absolut vertrauenswürdig. Sein Wort ist vollkommen rein, ohne Beimischung von Sünde. Deshalb hat es einen so herrlichen Einfluss auf diejenigen, die ihm vertrauen. Nichts wird den Herrn daran hindern, seine Worte zur Erfüllung zu bringen. Gott hat seine Versprechen an David gehalten. Er wird sie deshalb auch Israel gegenüber halten und ebenso uns gegenüber erfüllen. Alles wird so kommen, wie Gott es gesagt und versprochen hat. Am Ende wird nicht eines seiner Worte fehlen. Er wird alle seine Zusagen einlösen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 2. Samuel 22, Vers 31. Erinnern wir uns, wie David dem Goliath entgegentrat? Im Namen Gottes ging er auf den Riesen zu und besiegte ihn. Der lebendige Gott war sein Schild. Mochte da Goliaths Schwert auch noch so groß sein, wie oft durfte er den Schutz Gottes erleben? Er bewahrte ihn vor einem Bären und einem Löwen, vor einem ihn hassenden König Saul, vor unzähligen Feinden. Und als das Volk ihn sehr bedrängte und steinigen wollte, da lesen wir, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 1. Samuel 30, Vers 6. Und Gott bewahrte ihn. Die Geschichte Davids macht uns deutlich, dass Gott sich vor jeden stellt, der ihm vertraut. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Er hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israels, hat zu mir geredet. 2. Samuel 23, Vers 2 und 3. David war nicht etwa hochmütig, als er dies bezeugte. Er hatte zu viel erfahren, um hochmütig zu werden. Er wusste jedoch ganz klar, dass er von dem Heiligen Geist inspiriert war. Dies äußerte David nahezu am Ende seines Lebens. Und warum tat er das? Um uns zu ermutigen. Die Worte Davids sind von Gott eingehaucht. Die Spuren, die er hinterlassen hat, sollen uns ermahnen und ermutigen und unser Vertrauen in den Allmächtigen stärken.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Spuren im Leben Davids von Norbert Lied hörten Sie soeben die 14. und damit letzte Folge dieses wertvollen Buches. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.